Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Leo Tolstois Anna Karenina ist wieder einmal verfilmt worden. Ich habe den Film von Joe Wright gesehen. Außerdem auch neu im Kino dieser Woche Seven Psychopaths von Martin McDonagh. Und ein kleiner Außerirdischer feiert dieses Jahr den 30. Geburtstag. Natürlich gibt's auch diese Woche eine Tonspur und die Kurztipps. Und mit diesen starten wir auch gleich. Hier die Liste der 5 Filme, die Sie sich unserer Meinung nach unbedingt vor allen anderen ansehen sollten. Anna Karenina von Joe Wright. Jede Generation kriegt mindestens eine Kino-Karenina. Kira Karenina ist unsere. Dazu gleich mehr. The Angel's Share von Ken Loach. Eine Gruppe schottischer Loser holt sich ihren Engelsanteil von einem sündhaft teuren Whisky. Loach und Laverty ziehen ihr komödiantisch mutiertes Sozialdrama-Konzept gekonnt und unterhaltsam weiter. Ruby Sparks von Jonathan Dayton und Valerie Faris. Die Macher von Little Miss Sunshine setzen Drehbuchautorin Zoe Kazan als ihr eigenes Geschöpf ins Bild. Hinter- und feinsinnig tragikomisch. Tabu von Miguel Gomez. Ein großartiges schwarz-weißes Spiel mit dem Kino, der Liebe, dem Kolonialismus und einem Krokodil. I, Anna von Barnaby Southcomb. Der Sohn von Charlotte Rampling inszeniert seine Mutter in diesem Psychothriller als gespaltene Frau. Mit dem großartigen Gabriel Byrne als Gegenspieler. Und hier die Tonspur der Woche mit dem Fazit: Es gibt gute und es gibt schlechte Touristen.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt sie?
Come up. What's up there?
The view.
The view what? The view down here? I can see that from down here.
Ray, you're about the worst tourist in the whole world.
Ken, I grew up in Dublin. I love Dublin. If I'd grown up on a farm and was retarded, Bruges might impress me. But I didn't, so it doesn't.
Try to get rid of my coins. 3, 50, 4, 4, 10, 20, 30, 4, 40, 4, 50, 4, 60, 4, 70, 4, 80, 4, 90. You take 4.90?
Entry is €5.
Come on, man, it's only 10 cents.
Entry is €5.
Und wenn Sie's noch nicht wissen, dann hören Sie die Auflösung am Ende der Rolle. Und nun zum perfekten Vorweihnachtsfilm, Anna Karenina. Ich habe mich mit Sarah Herwig über die neueste Verfilmung des großen Romans von Leo Tolstoi unterhalten.
Greta Garbo, Vivien Leigh, Sophie Marceau, sie alle haben schon Anna Karenina gespielt. Nun ist Leo Tolstois Roman von 1878 wieder einmal verfilmt worden. Von Regisseur Joe Wright mit Keira Knightley als Anna Karenina. Filmredaktorin Brigitte Hering, braucht es das noch eine Verfilmung, eine 14. Verfilmung?
Ja, jeder Stoff aus jeder Zeit kann verfilmt werden irgendwann. Es kommt immer auf die Inszenierung an, ob es zeitgemäß ist oder nicht. Das heutige Kinopublikum wird sich ja auch nicht die alten Klassiker anschauen, sondern es geht jetzt ins Kino und deswegen ist das durchaus zulässig. Und Regisseur Joe Wright, der hat sich auch, der hat schon bewiesen, dass er gut Literatur verfilmen kann. Er hat Pride and Prejudice von Jane Austen ins Kino gebracht, Ian McEwan's Atonement, also Abbitte, und beide sehr beachtlich.
Beide auch mit Keira Knightley in der Hauptrolle. Nun, wie geht Joe Wright diesen Klassiker an, Anna Karenina?
Er denkt die Inszenierung immer mit. Also er denkt auch immer mit, dass das ein Klassiker ist. Und er setzt die Inszenierung in ein Theater. Er spielt da auf der Bühne, im Publikumsraum, im Schnürboden, überall. Es werden Kulissen verschoben. Bühnenarbeiter und Filmmusiker gehen durchs Bild. Manchmal lässt er die Statisten erstarren, wenn zum Beispiel der Fokus auf ein sich unterhaltendes Paar in der Mitte gesetzt wird. Manchmal spielen die Schauspieler sehr chargierend, übertrieben, operettenhaft. Und das Ganze ist ein opernhaft opulentes Kostümdrama.
Und finden Sie diesen Ansatz, diese filmische Umsetzung gelungen?
Ja, weil das alles ist wirklich ein Fest für die Sinne. Die Ausstattung ist unglaublich prächtig. Und das ist sehr spannend, trotz der teilweisen Beschränkung auf dieses Theater als Filmsetting, wird das immer wieder aufgebrochen. Und es wird immer wieder mit sehr gekonnt filmischen Mitteln gearbeitet.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel gibt es die Figur Levin, das ist ein Gutsbesitzer, der sich in der Moskauer Gesellschaft nicht wohlfühlt, sondern lieber aufs Land zurückgeht. Und dann schiebt er die Kulissen auf der Bühne auf die Seite und dahinter ist nicht etwa eine gezeichnete Landschaft, sondern er steht plötzlich wirklich in Russland auf dem Land im Schnee und geht zu einem echten Gutshof, das sieht man. Also da wird dann die Theaterinszenierung zum echten Film. Solche Brüche gibt es immer wieder.
Unglaublich viele Figuren bevölkern immer Tolstois Romane. Wie geht der Regisseur mit dieser Situation um?
Ja, das ist natürlich stark gekürzt, dieses Figurenarsenal. Die meisten Nebenfiguren sind zu Statisten degradiert und im Zentrum stehen diese drei Liebespaare, beziehungsweise zwei Liebespaare und eine Dreieckskonstellation. Im Mittelpunkt die tragische Figur Anna Karenina, die eine Affäre lebt, obwohl sie verheiratet ist und ein Kind hat, eine Affäre mit dem Grafen Wronski. Und sie wird zuerst von der Gesellschaft und schließlich auch von ihrem Mann verstoßen. Dann gibt es noch zwei andere Liebeskonzepte, die eigentlich inszeniert werden. Annas Bruder Oblonski und seine Frau. Er betrügt seine Frau ständig, aber die beiden bleiben zusammen. Das ist die duldsame, unglückliche Liebe. Und dann gibt es als Gegenkonzept dazu die reine, ehrliche, perfekte Liebe. Die wird eben von diesem Gutsbesitzer gelebt, von diesem aufrechten Levin, der mit Annas Schwägerin Kitty dann auf dem unverdorbenen Land eine schöne Liebe lebt.
Keira Knightley spielt die Hauptrolle Anna Karenina. Ist das eine gelungene Besetzung?
Ja, sie ist wahrscheinlich besetzt worden, weil sie, wie Sie schon gesagt haben, die Lieblingsschauspielerin von Joe Wright ist. Und für mich füllt sie die Rolle nicht ganz aus, weil das ist so eine opulente Inszenierung. Und Keira Knightley ist eine sehr ätherische, schlanke, feine Figur. Und sie ist etwas zu kühl und zu blutleer in dieser Rolle, in dieser Inszenierung. Ich hätte mir eine etwas leidenschaftlichere und farbigere Anna gewünscht. Aber man muss sagen, es ist trotzdem Keira Knightleys bisher reifste schauspielerische Leistung. Es macht Spaß, ihr zuzuschauen. Und so wird der Film wirklich zum sinnlichen Kinofest. Und jetzt gibt's einen krassen Szenenwechsel. Von der russischen High Society des späten 19. Jahrhunderts ins chaotische Los Angeles der Jetztzeit. 7 Psychopathen machen ab heute die Kinos unsicher. Der Regisseur Martin McDonagh, der zuletzt mit seinem Film In Bruges schon fast Kult geschaffen hat, schürt mit seinem neuen Werk 7 Psychopath hohe Erwartungen. Nicht zuletzt auch dank einer großartigen Besetzung. Wieder mit dem Iren Colin Farrell in der Hauptrolle. Martin McDonagh hat mit 7 Psychopath ein Problem. Und das ist sein letzter Film, In Bruges von 2008. Der nämlich war so gut, dass die Erwartungen nun umso höher sind. In Bruges war dieser herrlich lakonische Geschichte zweier britischer Gangster, die sich in Brügge verstecken müssen und sich dort langweilen. Der Film war ein bisschen verrückt, ein bisschen absurd und ein riesengroßes Vergnügen. Seinen neuen Streich 7 Psychopath siedelt Martin McDonagh in Los Angeles an. Versammelt neben Colin Farrell eine illustre Crew mit Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken und sogar Tom Waits. Und er landet damit leider keinen neuerlichen Knaller. Dabei fängt alles vielversprechend an. Der Plot des Films ist schräg und natürlich auch ziemlich blutig. Zu Beginn entwickelt sich die Geschichte recht rasant und durchaus amüsant. Da ist die Hauptfigur Martin, Drehbuchautor auf der Suche nach Ideen für einen Film mit dem Titel 7 Psychopath. Und da ist sein Freund Billy, der zusammen mit dem alternden Gentleman Hans ein ganz besonderes Geschäft betreibt. Sie entführen Hunde, um sie dann den verzweifelten Besitzern zurückzubringen und die Belohnung einzustreichen. Leider erwischen die beiden eines Tages das falsche Schoßhündchen. Es ist der Shih Tzu eines hohen Gangsterbosses und der will sein Hündchen namens Bonnie zurück, auch mit Gewalt.
Who are you?
Billy's friend.
Well, just keep out of our way, Billy's friend. Al, check the cages.
He ain't here!
Where is the old man? Little Shih Tzu. Name of Bonnie?
Shih Tzu? We ain't never had a Shih Tzu in here.
Where is he, kid?
Trotz viel Komik im ersten Drittel beginnt der Film irgendwann an seinen ausgefallenen Ideen zu kranken. Die wunderbaren Schauspieler kommen vor lauter Verrücktheiten nicht dazu, ihre Figuren richtig zu entfalten. Sie bleiben flach. Eine Ausnahme ist Christopher Walken. Seiner Figur Hans, dem lakonischen, ältlichen und sehr friedfertigen Polen, der natürlich eine dunkle Vergangenheit hat, schaut man gerne zu. Zum Beispiel, wenn er sich einfach so, ohne erkennbaren Grund, weigert, bei einem Überfall seine Hände hochzunehmen und beim Gangster große Verwirrung auslöst.
Put your hands up.
No.
What?
I said no.
Why not?
I don't want to.
But I've got a gun.
I don't care.
But doesn't make any sense.
Too bad.
Die Handlung verknäuelt und verrenkt sich, um all den Vorbildern wie Quentin Tarantino oder David Fincher gerecht zu werden und trotzdem gleichzeitig originell zu sein. Und der Film implodiert irgendwann. Und das wird langfädig. Seven Psychopaths ist wie das Negativ vom Vorgänger in Bruges. Dort sind's nur drei Figuren, die sich im Film hauptsächlich langweilen, was aber fürs Publikum im Gegenteil sehr unterhaltsam ist. Und hier, bei den sieben Psychopathen, gibt's von allem viel. Es gibt viele Figuren, viel Verrücktheit, viel Zitierlust und trotzdem macht sich Langeweile breit. Schade, weniger wäre auch diesmal mehr gewesen.
Hua!
Am 9. Dezember 1982, vor genau 30 Jahren, lief in den deutschen Kinos ein Film an, der Märchen und Science-Fiction zugleich war. Und der dem Satz »nach Hause telefonieren« ganz neue Dimensionen verlieh. 100 Sekunden Wissen über zwei Buchstaben. E und T, das sind in der deutschen Sprache schlicht der 5. und der 20. Buchstabe des Alphabets. Oder das waren nur zwei Buchstaben. Bis zur Vorweihnachtszeit des Jahres 1982. Genauer gesagt, bis zum 9. Dezember. Da bekamen die beiden Buchstaben ein Gesicht. E.T. landete auch in Deutschland und sprach
E.T. nach Haus telefonieren.
Der Film von Steven Spielberg war weltweit ein großer Erfolg. Und das unförmige Alien mit den riesigen Augen und der leuchtenden Fingerspitze ist heute nicht mehr wegzudenken aus der Popkultur, seit es vor 30 Jahren zum ersten Mal unbeholfen sprach. Erst auf Englisch.
E.T. Home Phone.
Und dann in unzähligen anderen Sprachen auch.
E.T. Casa Telefono. E.T. Mi casa telefono.
Ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat sich auch jenes Bild des fliegenden BMX-Velos mit dem jungen Elliot und mit E.T. im Körbchen vor einem riesengroßen Mond. Die kleine Schwester Elliots übrigens ist Drew Barrymore, damals zarte 7 Jahre alt, heute ein Superstar in Hollywood. Sie ist es, die dem plumpen Alien im Film das Sprechen beibringt.
Ich bin immer bei dir.
Und zum Abschluss der Filmrolle, wie versprochen, noch die Auflösung der Tonspur. Der gesuchte Film ist In Bruges aus dem Jahr 2008 vom Seven Psychopath-Regisseur Martin McDonagh. Colin Farrell widersetzt sich den touristischen Schönheiten der Stadt Brügge, während sein Kollege Brendan Gleeson Kleingeld für eine Turmbesteigung zusammenkramt.
Come up.
What's up there?
The view.
The view what? View down here? I can see that from down here.
Ray, you're about the worst tourist in the whole world.
Ken, I grew up in Dublin. I love Dublin. If I'd grown up on a farm and was retarded, Bruges might impress me. But I didn't, so it doesn't.
Try to get rid of my coins. 3, 50, 4, 4, 10, 20, 30, 4, 40, 4, 50, 4, 60, 4, 70, 4, 80, 4, 90. You take 4.90?
Entry is 5 euro.
Come on, man, it's only 10 cents.
Entry is 5 euro.
Das war's vom Film. Nächste Woche hören Sie hier wieder Michael Sennhauser. Ich wünsche wie immer viel Spaß im Kino.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.